Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde Nymphenburg predigen darf. Es ist auch meine erste Predigt in Bayern überhaupt. ich habe am 1. Mai hier angefangen zu arbeiten als Pastorin, also bin noch ganz neu dabei, habe 5 Jahre lang Theologie studiert und wohne mit meinem Mann südlich von München. Haben wir da einen schönen Ort gefunden. Und ich hätte früher nie gedacht, dass ich jemals so tief im Süden von Deutschland leben würde. Denn aufgewachsen und geboren bin ich im wirklich hohen Norden von Deutschland. Und wie es sich für echte Nordlichter gehört, habe ich mit meiner Familie und meinen Geschwistern mindestens einmal im Jahr Urlaub an Nord- oder Ostsee gemacht. Bevorzugt in einem kleinen, wirklich sehr kleinen Dorf in den Niederlanden. Zu der Zeit damals war das ein digitales Niemandsland, ein Dorf der Anschlusslosen, also kein Handyempfang, kein Internet. Im März, wenn wir als Familie dort Urlaub gemacht haben, dann hat das allerdings nur uns Kinder etwas gestört, weil unsere Nachbarn, das waren Hase und Hirsch und Mäuse, die haben sich darüber nicht den Kopf zerbrochen. Wollten wir andere Menschen sehen, so mussten wir erstmal mit dem Auto 1-2 Kilometer oder mehr fahren. Aber meine Eltern hatten normalerweise nicht das Bedürfnis danach und deswegen blieben wir, wo wir waren, im Dorf. Es gab dort eigentlich nichts außer Weite, Wind und Wellen. Trotzdem oder gerade deswegen liebten wir alle diesen Ort, denn er war einfach perfekt, perfekt für lange Spaziergänge, für Spieleabende mit der Familie, Kaminfeuer und Leseabende. Nur das große Abenteuer war dort nicht zu finden. Und das wollten mein Bruder und ich ändern. Und deshalb schmiedeten wir einen Plan. Mitten in der Nacht wollten wir zum Strand laufen. Natürlich nicht über den normalen Gehweg, das wäre zu einfach, sondern über einen kleinen, längeren, geheimen Pfad, der sich durch Gebüsch zum Strand hinschlängelte. Und ganz klar, ohne Taschenlampe. Geplant, getan. Mein Bruder und ich warteten, bis es Nacht wurde und schlichen uns dann heimlich aus dem Dorf hinaus. Am Anfang halfen uns noch so ein paar Straßenlaternen, die einzeln verstreut in der Landschaft standen. Noch voller Übermut begannen wir uns gruselige Geschichten zu erzählen. Aber je weiter wir Richtung Strand kamen und je dunkler es wurde und nur noch der Mond uns so ein bisschen Licht gab, desto stiller wurden wir. Dafür wurde das Meeresrauschen immer lauter. Wir standen kurz vor unserem Ziel. Da erfasste uns ein Lichtstrahl. Mein Bruder und ich erschraken zutiefst und standen ganz steif da. In Sekundenschnelle überlegten wir, wer uns wohl sucht und vor allen Dingen warum. Nach einer kurzen Weile kam dieser Lichtstrahl wieder. Hell und klar und nicht zu übersehen. Das Ganze wiederholte sich wieder und wieder. Schließlich fassten mein Bruder und ich allen Mut, den wir noch so zusammenkratzen konnten, und wagten uns, den letzten paar Meter zum Strand zu gehen. Und da wurde uns einiges klar. Es war das Licht, der Lichtstrahl eines Leuchtturmes, der uns so erschrocken hatte. Je dunkler die Nacht, desto klarer und heller ist sein Licht erkennbar. Seit dieser Nachtwanderung habe ich ein Faible für Leuchttürme. Sie faszinieren mich. Sie sind echte Allrounder. Nicht nur sehen sie einfach super aus und sind beliebte Fotoobjekte, nein, sie sind viel wichtiger als das. Sie sind genau da, wo sie gebraucht werden. Es gibt sogar ein Pfadfinderabzeichen für Leuchttürme. Das ist noch relativ neu. Und als ich das gehört habe, habe ich es natürlich gleich gemacht, passend für die Stever. Leuchttürme geben und gaben Hilfe und Orientierung für Schiffe. Oftmals stehen sie an gefährlichen Stellen, an Riffen oder an Untiefen. Und umso wichtiger ist es, dass sie ein starkes Fundament haben, ein Fundament, das hält, auch wenn Wind und Wellen von allen Seiten kommen. Und auch wenn die Nacht dunkel ist, geben sie Licht. Unermüdlich, unerschöpflich. Dieses Leuchtturmereignis, was ich mit meinem Bruder erlebte, lässt mich immer an den Ausspruch von Jesus denken, der steht im Johannes in Kapitel 8 und dort der 12. Vers. Johannes 8, Vers 12. Dort steht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht, hell und klar und nicht zu übersehen, egal wie dunkel die Nacht ist. Der Fels in der Brandung, das Fundament, das hält. Diese berühmte Aussage von Jesus, die wir manchmal auch auf Postern oder Postkarten finden, befindet sich im Johannesevangelium in einem Kontext. Also die Aussage wurde an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit gesprochen. Und hier ist es das Kontext des Laubhüttenfestes. Dieses Fest ist eines von drei Jahresfesten, die mit einer Wallfahrt nach Jerusalem verbunden waren. Und dieses Fest, das Laubhüttenfest, war vermutlich das fröhlichste. Man feierte es vor allem als Erinnerung an die Zeit des Wüstenzuges und wie Gott sein Volk 40 Jahre lang begleitete. Aber gleichzeitig war es auch ein Erntedankfest. Man freute sich über den Segen, über die Ernte, die Gott einem auch in diesem Jahr wieder geschenkt hatte. Dieses Fest muss wirklich besonders gewesen sein. Denn das ganze Volk wohnte in Laubhütten, also in einer Art Zelt. Sie wurden aus Zweigen von Palmen und Blättern von verschiedenen Laubbäumen auf den Dächern, auf den Höfen, auf den Straßen und auch auf dem Tempelvorhof gebaut. Und wenn es dunkel wurde am Abend, dann gab es noch etwas ganz Faszinierendes. Im Frauenhof des Tempels waren vier große goldene Leuchter aufgestellt. Und diese Leuchter umragten die Umfassungsmauern des Tempels und leuchteten in der Nacht, sodass ganz Jerusalem erstrahlt war von diesem Licht. Männer führten Fackeltänze auf und Lobgesänge für Gott. Und Jesus wird vermutlich diese Festbeleuchtung vor Augen gehabt haben, als er spricht: Ich bin das Licht der Welt. Jesus, das Licht der Welt, hell und klar und nicht zu übersehen. Wenn wir einen Vers weiterlesen, in Johannes 8, Vers 13, dann merken wir, dass die Pharisäer mit dieser Aussage von Jesus ganz und gar nicht zufrieden waren. Nein, es ärgerte sie sogar so sehr, dass sie Jesus vorwerfen im Vers 13, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Sie sprechen ihm ab, dass er das Licht der Welt ist. Ja, sie scheinen sich sogar so darüber aufzuregen, denn sie gehen in eine Diskussion mit Jesus, wie die nächsten Verse zeigen. Und sie versuchen ihm die Glaubwürdigkeit, den Wahrheitsgehalt seiner Worte abzusprechen. Und ich frage mich, was ist es, was die Pharisäer so sehr stört an dieser Aussage? Die Pharisäer sehen, wie alle anderen auch, das Licht, die Leuchter, die Jerusalem erstrahlen lassen. Sie hören die Aussage von Jesus, wie er sich kennzeichnet als einzig wahres Licht, das der Mensch braucht und sucht. Und nicht nur für Jerusalem, sondern explizit für die ganze Welt. Und sie hören, wie Jesus sagt, ich bin. So stellt sich Gott Mose vor. Ich bin, das entspricht der Gottesbezeichnung, die wir im 2. Mose Kapitel 3 finden. Und das wird die Pharisäer sehr gestört haben. Denn damit gibt Jesus seinen göttlichen Ursprung verhüllt zu erkennen. Ich bin. Aber damit ja nicht genug. Jesus geht weiter, indem er sich als Licht der Welt bezeichnet. Die Pharisäer kannten die Schriften, die wir heute Altes Testament nennen, sehr gut, zum großen Teil auswendig. Und wenn Jesus sich nun als Licht bezeichnet, dann werden ihnen sofort Bibelstellen in den Kopf gekommen sein. In gewisser Weise haben wir das heute auch noch. Wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, genau, dann habt ihr, vermute ich jetzt mal, den Psalm 23, den Anfang im Kopf. Oder aber, wenn ich sage, denn also hat Gott die Welt, und dann habt ihr Johannes 3, Vers 16 in Gedanken. So ähnlich können wir uns das auch vorstellen bei den Pharisäern, nur dass sie ein sehr, sehr umfangreiches Bibelwissen hatten und ihnen bei bestimmten Worten die alttestamentlichen Texte einfielen. Wenn Jesus also sagt, dass er das Licht ist, explizit sagt er ist es, nicht er hat es nur, dann werden die Pharisäer schnell an Jesaja und dort Kapitel 9, Vers 1 gedacht haben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesus sieht sich als Licht der Heiden, wie es in Jesaja 42 zum Beispiel steht. Mit seiner Aussage kennzeichnet sich Jesus also als der verheißene Messias, der das Licht ist und es in die Welt bringt. Und deshalb sind die Pharisäer unzufrieden. Denn dieser Anspruch von Jesus ist für sie ungeheuerlich. Denn Jesus sagt damit aus, dass ohne ihn kein wahres Leben möglich ist. Genauso wie wir die Sonne brauchen auf Erden, damit Leben möglich ist, so ist nur Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Aussage von Jesus ist provokant, sie ist herausfordernd, auch für uns heute. Die Pharisäer konnten dieser Aussage nicht zustimmen. Und wir stehen heute vor der Frage, stimmen wir dieser Aussage zu, dass Jesus das Licht der Welt ist? Das Licht ganz persönlich, auch für mich, in meinem Leben. Wer ist Jesus für mich? Welche Bedeutung hat er in meinem Alltag? Bei all diesen Fragen steht der Anspruch von Jesus fest und klar, wie ein Leuchtturm in der Brandung. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin derjenige, der wahres Leben ermöglicht, der Messias, der Perspektive schenkt und Licht bringt wo jetzt noch Finsternis herrscht, hell und klar und nicht zu übersehen. Ich war mal für ein halbes Jahr in Brasilien und dort erlebte ich mehrfach Stromausfälle. Mal dauerten sie ein paar Minuten, mal ein paar Stunden und manchmal länger. Einmal war ich abends auf einer Straße unterwegs und es kam zu einem Stromausfall. Sehr schnell war es ganz dunkel um mich herum, finster. Und ich weiß noch, wie ich mich in dieser Situation nach Licht gesehnt habe und wie froh und dankbar und auch sehr erleichtert ich war, als dann jemand kam, der ein funktionierendes Handy hatte. Es tut gut, sich von der Finsternis hin zum Licht zu drehen. Und Gott sei Dank spricht Jesus, dass er unser Licht sein möchte. Es ist unsere Entscheidung, welche Bedeutung wir Jesus in unserem Leben zumessen wollen. Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Er sagt nicht, ich bin das Licht ausschließlich für eine Bevölkerungsgruppe. Er sagt auch nicht, dass er nur für diejenigen das Licht ist, die äußerlich einer Norm entsprechen, die jeden Tag ihre Andacht machen. Nein, er ist das Licht der Welt, ohne Einschränkungen. Was für eine Erleichterung. Und wie ernst es Jesus damit meint, das können wir daran erkennen, dass im Johannesevangelium diese Aussage von ihm ganz bewusst gesetzt ist vor einer Geschichte. Es ist die Geschichte von der Ehebrecherin. Sie steht am Anfang im Kapitel 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer ziehen dort eine Frau zu Jesus heran, die sie frisch beim Ehebruch erwischt haben und fordern von Jesus eine Entscheidung. Jesus allerdings lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen und schreibt in den Sand und spricht seine berühmten Worte: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und die Ankläger gehen, einer nach dem anderen, ertappt von ihren eigenen Sünden. Jesus verurteilt diese Frau nicht, sie darf gehen. Über diese Geschichte könnte man eine ganz eigene Predigt halten. Das ist momentan nicht mein Anliegen. Was aber erstaunlich ist, für die Juden waren Sexualsünden eine sehr schlimme Sünde, die entsprechend hart auch geahndet wurde. Diese Frau war im sozialen Status ganz tief unten angelangt. Viel schlimmer konnte es eigentlich gar nicht mehr werden. Beim Ehebruch ertappt, öffentlich auf die Straße gezerrt und angeklagt. Alle Ehre verloren, ganz unten. Und dann kommt der nächste Vers. Und Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht für diese Frau gewesen. Für diese Frau, die ganz tief unten angelangt war und in der Finsternis stand. Für sie war er das Licht. Deutlich wird damit, Jesus macht keine Ausnahme. Jeder gehört dazu. Jeder ist ein Teil, für den Jesus persönlich gekommen ist. Egal wie gut oder schlecht, wie anständig oder unanständig, wie jung, alt, Geschlecht oder Herkunft, seine Aussage gilt uneingeschränkt und universal. Jesus möchte unser Licht sein, persönlich für jeden von uns. Und direkt im Anschluss gibt Jesus eine Zusage im Vers 12. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein einladender Ruf in die Nachfolge, im Sinne von sich von Jesus führen lassen, sich ihm anvertrauen, mit ihm Zeit zu verbringen. Die Verheißung besteht darin, dass wir in seiner Nachfolge nicht in der Finsternis herumtappen, sondern dass wir Jesus haben. Jesus, der uns befreit hat von der Macht der Sünde und des Teufels, der uns wahres Leben gibt und unvergängliche Freude. So ist diese Aussage von Jesus in allererster Linie ein Zuspruch, eine Verheißung. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann dürfen wir wissen, dass er auch für uns Licht sein möchte. Auch wir sind eingeladen in den Ruf der Nachfolge. Jesus stellt damit seinen Anspruch, dass er derjenige ist, der allein wahres Leben gibt, der Retter der Welt. Und gleichzeitig merke ich, wie diese Verheißung und der Zuspruch von Jesus auch einen Anspruch an mich beinhaltet. In Matthäus und dort Kapitel 5, die Verse 14 bis 16, Matthäus 5, Verse 14 bis 16, dort spricht Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Jesus hier sagt, dass wir das Licht der Welt sein sollen, dann sind wir das nicht von uns aus. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir sind es, weil er uns diesen Auftrag gibt und uns dafür auch die Kraft schenkt. Die Voraussetzung ist hierfür immer, dass Jesus selber das Licht der Welt für uns persönlich ist. Und Licht sein ist hier bei Matthäus etwas, was Jesus ganz selbstverständlich als Ausstrahlung von Jüngern wahrnimmt. Denn eine Stadt, die auf dem Berg liegt, jetzt mittlerweile weiß ich, was Berge sind, seit ich hier ein bisschen in Bayern wohne, die sieht man von Weitem. Dass man ein Licht nicht unter einem Gefäß versteckt, ist auch klar, denn schlimmstenfalls würde es ausgehen und vom hellen Lichtschein hätte man wenig. Und es ist etwas, was die Mägde und die Frauen im Haus alltäglich machten. Sie zündeten das Öllämpchen auf und stellten es so hin, dass es den Raum erleuchtete am Abend. Es war also eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Und nicht weniger selbstverständlich ist unser Lichtauftrag. Gott zündet in uns sein Licht an und setzt uns auf den richtigen Platz, um zu leuchten. Hier in der Gemeinde, im Arbeitsplatz, in der Schule, in unserem Freundeskreis. Dort können wir unseren Vater im Himmel preisen, ihm die Ehre und den Dank geben. Und Licht sein können wir auf vielerlei, auf kreativer Weise. Sei es ein aufmunterndes Wort oder eine Karte mit wertschätzendem Inhalt, ein Ohr, das wirklich zuhört, ein Mund, der wohltuende Worte redet oder Hände, die helfen. Hier denke ich gerne an den Tag der offenen Kleiderkammer hier in Nymphenburg zurück. So viele helfende Hände machten diesen Tag möglich und dass er zur Freude werden konnte für die Besucher. Und auch jetzt, wenn wir am Pfingstwochenende sind, wir dürfen uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen, wo wir Licht sein dürfen, sein sollen. Wenn Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, so macht er damit deutlich, dass er der Messias, der wahre Retter ist und fragt uns gleichzeitig, was er für uns in unserem Leben, in unserem Alltag bedeutet. Gleichzeitig gilt die Zusage für jeden. Jeder ist eingeladen in die Nachfolge. Und ich wünsche mir, das in unserem Tun und Reden Jesus hervorleuchtet, so wie die Lichtstrahlen eines Leuchtturmes in einer dunklen Nacht. Denn auch wir dürfen Licht sein. Ein Licht, das hell und klar leuchtet, nicht zu übersehen, egal wie dunkel die Nacht ist. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dich anbeten und wir danken dir. Wir danken dir dafür, dass du das Licht der Welt bist, dass du unser Licht sein möchtest. Wir danken dir für all das, was du für uns getan hast und für das, was du täglich für uns tust. Vater, danke, dass wir in deine Nachfolge gerufen sind, dass auch wir Licht sein dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du uns alle segnest an diesem Sabbattag, dass du uns führst in die neue Woche. Danke, dass du da bist, in deinem Namen. Amen.